Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Hikes. Sicherheit und Komfort für jeden Feuerwehreinsatz mit dem Einsatzstiefel Fire Eagle und Fire Hero. Alle Infos bei eurem Feuerwehrfachhandel.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und in dieser Folge geht es um den Extremwettersommer 2023. Gleich mehrere Unwetterfronten haben Österreich erreicht. Sturm, Starkregen, Gewitter, Murenabgänge und Hochwasser. Was so abstrakt klingt, sind Einzelschicksale, die man wirklich niemandem wünscht. Alles, was man sich ein Leben lang aufgebaut hat, ist auf einen Schlag zerstört. Eingestürzte Häuser, Keller voller Schlamm. Und viele Bundesländer waren betroffen. Der Hotspot mit den meisten Einsätzen war der Süden Österreichs. In der Steiermark sind zum Beispiel innerhalb von nur 5 Tagen rund 2800 Einsätze alarmiert worden. Und in dieser Folge, da schauen wir uns die Extremwettereinsätze ganz besonders aus der Perspektive von Kärnten genauer an. Warum legen wir den Fokus auf Kärnten? Im Vorjahr, also 2022, da hat es im gesamten Jahr, im gesamten Bundesland Kärnten ziemlich genau 22.000 Feuerwehreinsätze gegeben. Das war die höchste Anzahl an Einsätzen seit Beginn der Aufzeichnungen in Kärnten. Diesen Sommer 2023, alleine von Mitte Juli bis Mitte August, da sind die Kärntner Feuerwehren zu 8.300 Einsätzen ausgerückt. Das heißt, in nur einem Monat hat Kärnten ein Drittel vom Einsatzaufkommen eines ganzen Rekordjahres erlebt. Bis zum Zivilschutzalarm. Darüber sprechen wir heute. Zu Gast in dieser Folge ist der Kärntner Landesfeuerwehrkommandant und Feuerwehrvizepräsident Ingenieur Rudolf Robin. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen aus Kärnten.
Danke fürs Dasein. Diese Zahlen, die möchte ich nochmal wiederholen. Also letztes Jahr hat es in Kärnten 22.000 Feuerwehreinsätze gegeben. Heuer alleine im Sommer, Mitte Juli bis Mitte August, 8.300. Und das ist nicht einmal eben im gesamten Sommer, sondern nur innerhalb von ein paar Wochen. Wie schaust du auf diesen Extremwetter-Sommer zurück? Was geht dir da durch den Kopf, wenn du da zurückdenkst?
Naja, die Vergangenheit liegt ein paar Tage zurück. Es war das Extremwetterereignis Nummer 6, das wir in den letzten 2 Wochen zu bewältigen hatten. Steve, Emir und Fred sind über Kärnten, über Südkärnten gezogen und das waren 5 Bezirke damit auch betroffen. Im Einsatz haben 500 Einsätze abgearbeitet und das waren 2.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Die ganze Palette wiederum, Sturm, Starkregen, Überflutungen, Hangrutschungen, der mobile Hochwasserschutz ist aufgebaut worden, Straßensperren und. Also wiederum die gesamte Palette, die wir schon aus den Monaten August und Juli kennengelernt haben. Wetterextreme, ich denke, diese Wetterextreme, das ist ein Warnsignal unseres Klimas. Wir hören immer wieder, die Natur ist am Limit, die Feuerwehr ist auch am Limit. Und wenn jede Wetterwarnung in Kärnten ein Auftrag, Arbeitsauftrag für eine Gemeinde, Kommune oder letztendlich für die Einsatzkräfte ist, dann ist es schon etwas Außergewöhnliches. Und du hast es auch angesprochen, 22.000 Feuerwehreinsätze im vorigen Jahr. Mittlerweile sind wir haben ja die tägliche Einsatzbereitschaft, die Einsatzbewältigung, das darf man nicht vergessen, das kommt ja auch noch mit dazu, sind wir bei 26.000 Einsätzen. Und wenn wir im Monat das Durchschnitt ca. 1.500 Einsätze haben, werden noch 3 dazukommen, also 3.000 Einsätze, dann werden wir bei ca. 29.000 Einsätzen sein, 7.000 Einsätze mehr als voriges Jahr. 80% dieser Einsätze sind technische Einsätze, 20% Brandeinsätze, wobei die Kurve der Brandeinsätze auch hinaufgeht. Von diesen technischen Einsätzen, die ich angesprochen habe, die 80%, die wir haben, sind mehr als 60% schon Extremwetterereignisse. Und diese Extremwetterereignisse werden im flächendeckenden Netzwerk der Feuerwehren, einmal von den örtlichen Feuerwehren abgearbeitet und aufgearbeitet. Und wir reden natürlich von Extremwetterereignissen, von Großschadenslagen. In den letzten 10 Jahren, Zahlen, Daten und Fakten ist immer Thema, haben wir ca. 3, maximal 4 Großschadenslagen gezählt. Eine Großschadenslage ist bei uns ein Ereignis, wo mindestens 100 Einsatzkräfte im Einsatz stehen und dieser Einsatz mehr als einen Tag lang dauert. Also in den letzten Jahren, bis zum letzten Jahr, waren es circa 3 bis 4, voriges Jahr 5, heuer mittlerweile 6 und da entwickelt sich eine exponentielle Kurve nach oben und die Experten und Wissenschaftler sagen ja, prognostizieren ja, dass sich die Entwicklung circa 40% nach oben in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird und deshalb habe ich ja Beginn gemeint, die Natur ist am Limit mit diesen großen Ereignissen und natürlich auch die Feuerwehr ist am Limit. Allein, wenn ich jetzt Juni, Juli, August mir ansehe, waren 5 Bezirke in Kärnten 10 Bezirke, 132 Gemeinden und 66 Gemeinden davon waren betroffen. Das heißt, das halbe Bundesland Kärnten war mit diesen Großschadenslagen dann in gewisser Weise in Verbindung gebracht worden, musste das abarbeiten. Da ist so wichtig, immer wieder zu erwähnen, dass es in Österreich dieses flächendeckende Netzwerk an Feuerwehren gibt, die in den Gemeinden einmal die örtlichen Strukturen sicherstellen, dort, wo es wirklich problematisch ist und im größeren Bereich, wo die örtliche Feuerwehr dann selbst nicht mehr in der Lage ist, dann gibt es natürlich diese Katastrophenhilfszüge, die zweite Welle, die Unterstützung der umliegenden Feuerwehren und so weiter. Also wenn ich zurückblicke, dann ist es schon sehr, sehr belastend, letztlich auch für mich als Landesfeuerwehrkommandant, wenn ich davon Kenntnis bekomme und davon den Wissenschaftlern und da die statistischen Zahlen anschaue, dass sich die Kurve nach oben entwickelt wird. Und es ist etwas ganz was Besonderes, dieses Thema Feuerwehr und unsere Feuerwehrleute in Kärnten. Ich bin 2003 zum Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt worden. Das ist jetzt mittlerweile 20 Jahre her. Und mein erster großer Einsatz war eine Überschwemmung einer Ortschaft mit 70 Gebäuden. Dort hat es natürlich auch überregionale Einsatzkräfte gegeben, weil die Örtlichen das nicht mehr geschafft haben. Und damals haben mich die Medien und auch die Feuerwehren angesprochen, wie wird sich das weiterentwickeln, sind wir in der Lage. Wir haben damals, vor 20 Jahren, 12.000 Einsätze gezählt in Kärnten. Mittlerweile sind wir bei 30.000, also fast das Dreifache. Wir waren aber gleich viel Feuerwehren, also 420 Feuerwehren und wir waren gleich viel aktiv für Feuerwehrkameraden. Also da hat sich in diesem Bereich nicht Wesentliches getan, also von der Stärke her, von der allgemeinen Lage, aber die Schadenslagen haben sich geändert und sind verdreifacht worden und immer noch funktioniert das System Feuerwehr. Also es ist unglaublich.
Sehr gut zu sehen. Wie genau habt ihr denn im Vorhinein gewusst, was da auf euch zukommt? Also ich kenne das, man sitzt dann in der Feuerwehr, hat verschiedenste Wetter-Apps, schaut sich die Satellitenbilder an. Aber wie zuverlässig war das? Waren die Wetterdaten genau? Also wart ihr dann trotzdem überrascht oder hat man schon ungefähr gewusst, was wird da kommen?
Also überrascht war man mir voriges Jahr. Auch das haben wir im Vorfeld gewusst in St. André. Man kann sich noch erinnern, diese Sturmfront, die in kürzester Zeit über Kärnten drüber gefegt ist. Ein Sturm kannst du nicht ganz genau prognostizieren. Auf einmal war der Sturm da. Bei einem Bad in St. Leonhard, im Bereich Wolfsberg, in St. André, wo es auch zu menschlichen Leid gekommen ist. Also du warst ja irrsinnig schnell. Wie funktioniert das bei uns? Wir haben ein jahrelang gelebtes Prozedere in Kärnten. Also es gibt eine Risikoanalyse, die der Landeskrisenstab, der Landeskatastrophenschutzreferent mit dem Landeskatastrophenschutzbeauftragten, die monitoren das laufend mit GIOS4 und wenn GIOS4 eine Wettervorhersage bringt und sagt, pass auf, in Kärnten könnte sich etwas zusammenbrauen. Dann sind wir im Vorfeld zu weit, dass alle alle eingesetzten Personen, die in irgendeinem Bereich, einer Einsatzorganisation oder im fachlichen Bereich von Geosphere, von der Hydrographie, von der Schutzwasserwirtschaft, von Wildbach- und Lawinenverbauung, vom Verbund und bei uns KELAG, dann werden wir zu einer Risikoanalyse eingeladen und checken das ganze System ab. Und dann wird einmal im Vorfeld abgecheckt aufgrund der Wettervorhersage, sagt die Hydrographie, okay, früher war im Bezirk Wolfsberg die Lavand, aufgrund dieses Ereignisses der Niederschläge wird es ein Ansteigen dieses Flusses von ca. 50 Zentimeter bringen. Was heißt das letztendlich für ein Schutzwasser, für die Schutzwasserwirtschaft? Haltet der Damm oder ist der Damm hoch genug? Und wenn dann die Schutzwasserwirtschaft sagt, okay, da wird es aber kritisch, wir werden da Maßnahmen setzen müssen, ich sage einmal mit einem mobilen Hochwasserschutz, dann werden die ersten Maßnahmen schon eingeleitet. Das ist passiert aber schon 3-4 Tage im Vorfeld. Das war ganz anders in St. André, wie diese Sturmfront rübergezogen ist, da hat es ursprünglich geheißen, okay, es kommt ein starker Niederschlag, auf das ist man ja sehr gut eingestellt, aber der Wind war dann so stark, dass er eigentlich das größere Problem mit sich gebracht hat. Aber so wird es einmal eingeschätzt bei uns im Krisenstab des Landes, der sich schnell entwickelt und aufgebaut wird. Danach kommt der Landeskoordinationsausschuss, wo wirklich die Politik, die Bezirkshauptmannschaften, die dort in diesem Bereich betroffen sind, bis hin zu den Einsatzorganisationen alle am Tisch sitzen oder per Videokonferenz sich updaten und einfach eine Risikoanalyse starten. Was kommt auf Kärnten zu? Wie gehen wir mit dem Thema um? Wie sind wir da für dann vorbereitet? So läuft es in den letzten 10 Jahren immer wieder ab, funktioniert sehr, sehr gut. Und die Vorhersagen für Sommer und jetzt die Vorhersage für das Extremwetterereignis der letzten 1,5 Wochen war sehr, sehr genau, wo wir als Einsatzkräfte, ganz egal, ob es die Feuerwehr ist, ob es andere Einsatzorganisationen, Straßenmeistereien, die Gemeinden, die Bauhöfe, wie auch immer, wir waren sehr, sehr gut vorbereitet.
Gib uns vielleicht einen groben Überblick über die Unwetter- und Hochwassereinsätze in Kärnten in diesen letzten Monaten, vor allem im Sommer. Wie waren die unterschiedlichen Regionen betroffen? War das gleich oder waren da unterschiedliche Schadensbilder?
Ja, es war die ganze Palette. Voriges Jahr war ja das Ereignis in Ariach und Treffen. Da ist der starke Regenereignis wirklich regional punktuell auf diese beiden Gemeinden niedergeprasselt. Wir hatten damals 4.500 Einsatzkräfte über 10 Tage im Einsatz. Es waren alle Katastrophenhilfszüge drüben und es war natürlich etwas Neues, keine Kommunikation, kein Internet. Also dieses analoge Funksystem, das wir in Kärnten haben, als letztes Bundesland, alle anderen sind ja schon bereits über längere Zeit digital. Das hat funktioniert. Also das hat funktioniert. Die Kommunikation hat funktioniert. Wir sind aber von einer Ortschaft nicht in die andere ohne Luftfahrzeuge und ohne diese Unterstützung kommen. Das war ein punktuelles Ereignis, das dann abgearbeitet wurde, wo wir eine Einsatzzentrale, einen Stab vor Ort hatten, einen behördlichen Einsatzstab, natürlich einen Einsatzstab auch der Einsatzkräfte. Das war voriges Jahr. Große Herausforderung für uns auch, sowas war in dieser Art und Weise noch nicht da, wo alle Katastrophenhilfszüge aus ganz Kärnten dort geholfen haben. So, heuer war es ganz anders, 6 Bezirke und 66 Gemeinden, das ist schon etwas, das halbe Bundesland und überall war ein Ereignis. Und dieses Ereignis hat sich so entwickelt, dass es zuerst zu einem Sturm gekommen ist, der über Kärnten drüber gefegt ist. Ich kann mich ganz genau noch erinnern an den Kirchturm von St. Marxen, eine 500 Jahre alte Kirche mit dem Kirchturm, die hat eigentlich alles bis jetzt Dagewesene standgehalten und plötzlich dieser Sturm, diese Böe und der Kirchturm war ja in tausenden Stücken am Friedhof dann zerschellt. Etwas Neues, komplett Neues, was da an die Feuerwehren und dieser Gewalt von Stürmen, und man sieht es ja auch in den Medien dort und da, wo sich entwickeln kann, dort zu sehen war. Und nach diesem Wind ist der Starkregen gekommen. Überflutungen, örtliche Überschwemmungen, die Bäche sind angeschwollen, die von den Bergen herunter gestürzt sind. Das war ein Szenario, mit dem man sich auch auseinandersetzen hat müssen. Da hat dann die Hydrographie und das Absenken von der Trauer und so weiter. Das sind also Szenarien, die dann einhergehen. Das war das zweite Szenario. Das heißt, wir haben mit dem Wasser gekämpft. Dann war wieder ein bisschen eine Ruhephase drinnen und dann sind plötzlich die Hangrutschungen gekommen. Das heißt, alles durchnässt, so wie jetzt auch. Und dann war das Thema der Hangrutschungen. Und dann letztendlich das Thema des hohen Grundwasserspiegels. Klagenfurt war mit dieser Situation auch noch nie in dieser Art und Weise konfrontiert, dass der Grundwasserspiegel so schnell in die Höhe geschnellt ist, dass man zum Beispiel im August den Wörthersee sperren musste, das Strandbad sperren musste, weil es der Wasserspiegel so hoch war, dass man nicht einmal mehr einen Steg gesehen hat. Also das waren einzelne Szenarien, die nicht nur an einem Tag, aber eine sukzessive gekommen sind und sukzessive dann abgearbeitet werden mussten. Und in jeder Gemeinde hat sich ein Gemeindekrisenstab gebildet, mit Bürgermeister, mit Wirtschaftshof, mit der Feuerwehr, mit den anderen Einsatzorganisationen, die in dem Bereich der Gemeinden mit ihren örtlichen Kräften und Mitteln, wir haben ja in Kärnten 1200 Fahrzeuge, über 6000 Pumpen, die in den Feuerwehren draußen positioniert sind. Das war einmal die erste Welle, die dort bearbeitet wurde. Und dann, wenn die örtlichen Kräfte nicht mehr zu Rande gekommen sind, dann ist weitere Hilfe gekommen. Wobei, wenn man 66 Gemeinden, und da sprechen wir von 50% der Feuerwehren in Kärnten im Einsatz hat, dann hast du nicht mehr allzu viel an Background, der dich dann weiter unterstützt, an Redundanten, die wir dann natürlich aus dem Bereich des westlichen Kärntens herangezogen haben in Form von den Katastrophenhilfszügen. Mhm. Aber das war die große Herausforderung. Mhm.
Wenn wir zum Beispiel jetzt zwei Bezirke herauspicken, Völkermarkt und Wolfsberg, 3. und 4. August, da waren besonders schwere Regenfälle. Über 24 Stunden lang waren alle Feuerwehren in den Gemeinden im Dauereinsatz und durch die Sättigung des Bodens ist es zu vielen Hangrutschen, Vermurrungen gekommen, viele Straßen waren gesperrt, auch Grenzübergänge zu Slowenien sind gesperrt worden und in mehreren Gemeinden ist auch Zivilschutzwarnung und Zivilschutzalarm gegeben worden. Welcher Schlüsselmoment war da ausschlaggebend, dass man sagt, jetzt ist es soweit, Zivilschutzalarm, Zivilschutzwarnung?
Das ist ein Thema, mit dem wir uns beim Einsatzereignis, es liegt jetzt schon ein paar Jahre vor, in Afritz das erste Mal auseinandergesetzt haben. Wann kommt Zivilschutzwarnung? Was heißt Zivilschutzwarnung für die Bevölkerung? Mittlerweile, man muss mit dieser Zivilschutzwarnung sehr sensibel umgehen, weil die Bevölkerung muss genau wissen, muss aufgeklärt sein, was mache ich, wenn die dreiminütige Signalisierung seitens des Zivilschutzes von der Sirene kommt, der Dauerton, und dann vielleicht in weiterer Folge der Alarm, was macht die Zivilbevölkerung? Die denkt, wir sind, weil wir in Kärnten auch auf dem Blackout durch die Energiemangellage, die ganzen Probleme, die wir in den letzten Jahren abgearbeitet haben, dadurch die Bevölkerung auch schon sensibilisiert haben, was mache ich mit Zivilschutzwarnung und Alarm. Also in Afritz vor einigen Jahren, wo eine Mure auf Afritz heruntergestürzt ist, ist das erste Mal Zivilschutzwarnung ausgegeben worden. Und man hat damals, also die Bevölkerung, mit diesem Alarm, das wir jedes Jahr im Oktober wieder hören, das Zivilschutzwarnung, Alarm und Entwarnung, zuerst nicht gewusst haben, was machen Sie? Stürzen Sie jetzt aus dem Haus hinaus oder bleiben Sie im Haus drinnen oder schalten Sie das Radiogerät ein? Also das hat mit Afritz und dann mit Ariach wieder besser, immer besser gepasst. Wir haben es ja auch im Winter in Oberkärnten, wenn Starkregenereignisse prognostiziert sind und es in einer Ortschaft mit einer Mure, ein Geologe sagt, okay, passt auf, es wird zu einem Hangrutsch kommen, dass man dann Zivilschutzwarnung ausgibt. Was ich damit sagen will, im Laufe dieser Zeit hat sich die Bevölkerung mit diesem Signal der Zivilschutzwarnung schon sehr gut identifiziert. Man weiß, was man bei einer Zivilschutzwarnung zu tun hat, Radio einschalten, im Haus bleiben, nicht hinausgehen und sich die Situation am nahegelegenen Bach ansehen und so weiter. Also das ist sehr positiv herausgekommen und wie es zur Zivilschutzwarnung in St. Paul gekommen ist, vielleicht ganz kurz auch zu diesem Prozedere. Das war das Siedlungsgebiet in St. Paul, daneben führt der Fluss die Lavant vorbei und die Wetterprognose hat gesagt, okay, so und so viel Millimeter Niederschlag in den nächsten 6 Stunden auf dem Quadratmeter. Die Hydrographie hat gesagt, okay, die Lavant wird um so und so viel vom Wasserspiegel höher werden, es wird zu einem Überströmen des Dammes kommen. Dann war schon die Feuerwehr im Spiel und man hat dann mit dem behördlichen Einsatzstab definiert und auch festgelegt, der mobile Hochwasserschutz ist entlang des Dammes aufzubauen. Das ist dann auch mit Hilfe des Katastrophenhilfszuges erfolgt. Und mit dieser Meldung der Prognose hat dann der Bürgermeister gesagt, okay, das Problem und auch die Gefährdung für die Zivilbevölkerung in diesem Bereich, in diesem Siedlungsbereich ist so groß, wir müssen evakuieren. Und das Evakuieren ist nicht so etwas Einfaches, man muss sich das vorstellen, man geht dann hinüber zu diesem Gebäude, der Bürgermeister meist dabei, auch der Gemeindefeuerwehrkommandant, wie auch immer, und Menschen das beizubringen, dass sie ihr Haus verlassen müssen, das geht vielleicht dort und da ganz schnell, der das versteht, aber es gibt da Bevölkerungsschichten oder Menschen, die das überhaupt nicht verstehen, die sagen, ich bleibe in meinem Haus drin, ich gehe da nie heraus, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und das wird dann schon problematisch, auch mit der Polizei, diese Menschen herauszubringen. Und das hat es einige, speziell in Juli, August, reden wir von 300-400 Personen in Kärnten, die evakuiert werden mussten, Ersatzquartiere geschaffen werden mussten. Das ist eine große Challenge auch von den Bürgermeister her, Polizei und auch für die Einsatzkräfte, die Menschen da in gewisser Weise zu beruhigen, Ersatzquartiere zu schaffen und sagen, okay, ich muss ihr Haus verlassen. Das ist alles nicht so einfach, was funktioniert hat und deshalb auch großes Lob an die Bürgermeister, die sich das Zeug gelegt haben und für die Bevölkerung rund um die Uhr, auch wie alle anderen Einsatzkräfte da waren. Das war in Wolfsberg etwas, Klagenfurt-Land, ein Bezirk daneben, da ist es ja um einen Felssturz gegangen, man kennt die Bilder vielleicht auch, ein hausgroßer Fels, Klotz ist abgerutscht, hat sich losgelöst von einem Hang und ist in ein Haus hineingestürzt. Da war es so, dass man auch mit dem behördlichen Einsatzstab sich die Situation mit Geologen angesehen hat, schon Tage davor, also durch Starkregen, zuerst war der Sturm, Starkregen, durch feuchter der Boden und auf einmal sagt halt eben auch ein Bewohner, er hört da so ein richtiges Grollen. Ein Geologe kommt her und der Geologe des Landes, da waren laufend natürlich das Bundesministerium für Inneres, also mit den Hubschrauber der Polizei, die Hubschrauber des Bundesheeres, die mit Sachverständigen unterwegs gewesen sind und die einfach diese neuralgischen Punkte sich angesehen haben in diesem Fall, hat es dann geheißen, der Hang ist in Bewegung, wir müssen evakuieren. Da waren ein paar Siedlungsgebäude oder Wohngebäude, die dann evakuiert worden sind. Und einen Tag später ist dieser Fels dann in dieses Haus hineingestürzt. Dieses Haus wird nicht mehr bewohnbar sein. In Klagenfurt das große Thema Anstieg des Grundwasserspiegels. Die Keller laufen voll mit Wasser, also die nicht keinen weißen Keller. Weißen Keller heißt ein dichter, wasserdichter Keller. Wo man dann gepumpt hat und wo die Leute dann gesagt haben, stellst die Pumpen hinein, nur wenn der Grundwasserspiegel auf einem gewissen Niveau ist, dann kannst lustig hinauspumpen, das bringt nichts. Auch das den Menschen zu verstehen geben, dass das nichts bringt, das ist oft einmal Psychologie in der Feuerwehr, dass du trotzdem die Pumpen hineinstellst, obwohl es nichts hilft, aber es hilft dann in gewisser Weise, denke ich, der Psyche der Menschen. Da sieht man schon einige Geschichten, die sich da entwickelt haben. Und ich spreche immer wieder von der Selbstverantwortung der Bevölkerung. Da bin ich den Medien sehr, sehr dankbar. Es funktioniert immer besser. Ich habe das anfangs erläutert mit dem Zivilschutzwarnalarm und mit der Warnung und mit dem Alarm. In diese Richtung sind die Menschen schon sehr gut sensibilisiert. Das heißt, die bleiben zu Hause. Der Sturm voriges Jahr hat uns etwas gezeigt, was wir heuer gesehen haben. Voriges Jahr waren die ganzen Möbel im Sommer, diese Terrassenmöbel, alles draußen, der Schirm draußen und wie auch immer. Heuer hat man das präventiv eingeräumt. Das heißt, die Terrassen waren, man hat gehört, okay, es ist mit Sturmspitzen von 60, 80 Kilometer zu rechnen im Talboden. Und man muss halt in gewisser Weise diesbezüglich Selbstverantwortung tragen, und die Menschen haben das eingeräumt, die Bevölkerung hat das eingeräumt, und dann kommt es dann mit so großen Problemen. Und so hat sich das eine oder das andere dann herangetragen. Und Selbstverantwortung sage ich ja, wenn ich weiß, okay, ich bin in einem Gebiet, wo der Bach noch nicht verbaut ist, wo es mit Überströmungen zu rechnen ist, da soll ich mir selbst eine Sandsäcke nach Hause im Keller vorbereiten, präventiv, und das dann aufstellen. Wir haben zum Beispiel einen Einsatz erhalten von der Landesalarm- und Warnzentrale, von einer Tiefgarage, 200, 300 Quadratmeter groß, 1 Zentimeter Wasser in der Tiefgarage. Feuerwehr sollen in diese Richtung ausrücken. Parallel sind aber Hangrutschungen gelaufen, parallel sind andere Einsätze gelaufen. Auch hier wird man seitens der Feuerwehr dann sagen, okay, das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Das ist Selbstverantwortung, und für 1 Zentimeter Wasser vorher nicht so ein Einsatz. Was wir auch gelernt haben, ist der Rückzug bei der Feuerwehr. Früher war das überhaupt nie ein Thema. Sturm, Feuerwehr, Sirene, und wir fahren hinaus und wir müssen alles machen und schauen, dass am nächsten Tag in der Früh um 8 Uhr oder um 6 Uhr die Zeitung vor der Tür ist und der Zeitungsbote die freien Verkehrsflächen zur Verfügung hat. Mittlerweile ist die Sicherheit der Feuerwehrleute etwas ganz was Wesentliches. Also das Gruppenkommandant. Also wenn wir wirklich Sturm haben, dann gibt es den Rückzug, dann wird in die Rüsthäuser eingerückt, und wenn die Situation es wieder zulässt, dann erst fahren wir wieder aus. Und das ist in der Nacht auch so. Also wenn der Hochwasser oder der Bach in der Nacht kommt, wie auch immer ich das jetzt bezeichne, du siehst nichts, du kannst es nicht ausleuchten, du bist dann überfordert, und es kann dann zu großen personellen Schäden kommen, auch Verletzungen kommen, und das haben wir alles nicht notwendig. Und wir haben auch gelernt, zuzuwarten in einer Situation. Das hat uns Corona gelernt, wenn einmal nichts geht, geht nichts mehr. Und das ist auch bei so Extremwetterereignissen ganz wesentlich, dass die Einsatzleiter, dass die Kommandanten vor Ort die Verantwortung tragen und sagen, jetzt geht nichts mehr, wir fahren jetzt zurück, und wir werden dann morgen schauen, wie wir die Situation wieder in den Griff bekommen.
Sehr interessante Aspekte, die du da erwähnst. Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
Entgeltliche Einschaltung kommen.
Das postgraduale Studium ÖRISK, Risikoprävention und Katastrophenmanagement an der Universität Wien, startet wieder. Das Weiterbildungsprogramm wird in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Inneres angeboten. Es kann ab Herbst 2024 berufsbegleitend absolviert werden, in zwei Varianten. Als Universitätslehrgang mit dem Abschluss akademischer Experte oder akademische Expertin, oder als Masterprogramm mit dem Abschluss Master of Science, Continuing Education. In diesem interdisziplinären Weiterbildungsprogramm erfahrt ihr alles rund ums Thema Katastrophenmanagement. Wie kann man Katastrophen verhindern? Was haben die Behörden und Einsatzorganisationen im Katastrophenfall genau zu tun? Und wie wird der Normalzustand wiederhergestellt? Womit müssen wir in Zukunft rechnen? Besonders spannend ist die Weiterbildung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung, Polizei, Bundesheer und Bedienstete der öffentlichen Verwaltung. Am 23. April und am 22. Mai findet der Infoabend statt, in hybrider Form, in Wien und online. Dort hört ihr alle wichtigen Fakten, und ihr könnt auch Fragen stellen. Mehr Details findet ihr unter www.oerisk.at.
Ende.
Schauen wir uns vielleicht auch die Infrastruktur an in Kärnten. Wir bekommen immer Fragen über Social Media. Der Martin von der Freiwilligen Feuerwehr Tulln fragt, welche Ausbildung zum Thema Hochwasserschutz, welche Infrastruktur, Spezialausrüstung gibt es da in Kärnten? Aber bevor wir über den Katastrophenhilfsdienst sprechen, vielleicht ein paar kurze Unterschiede. Katastrophenhilfsdienst wird in den Bundesländern unterschiedlich abgekürzt. In Niederösterreich und in anderen Bundesländern sagt man zum Beispiel KHD für Katastrophenhilfsdienst. In Kärnten ist das der KAT-Dienst. Also ja. Wie ist der KAT-Dienst strukturiert bei euch?
Die Strategie Katastrophenschutz der Feuerwehr in Kärnten ist einmal so definiert, dass wir mit unseren Gerätschaften, die Feuerwehren zu Hause haben, auch diesen Katastropheneinsatz bewältigen. Das heißt, die erste Phase ist die örtliche Gefahrenabwehr der 398 freiwilligen Feuerwehren in Kärnten. Das ist die erste Phase, der örtliche Einsatz. Wie ich das auch früher erwähnt habe, die Feuerwehr alarmiert zu einem technischen Einsatz, Bach tritt über Ufer. Die Feuerwehr rückt aus und da gibt es die Lageerkundung, die Beurteilung und natürlich dann einen Entschluss, sind wir in der Lage, diese Maßnahmen selbst zu tätigen und so wie wir das letztes Jahr gehabt haben, in den einzelnen Ortschaften. Ist es bei den örtlichen Einsätzen geblieben, wo die örtlichen Feuerwehren, und das wird bei uns auch in der Gefahrenabwehr- und Ausrüstungsplanung definiert, wo es eine Feuerwehr an Fahrzeugen, Gerätschaften in den Rüsthäusern vorhalten muss und soll. Und da liegen wir sehr, sehr gut in Kärnten, das ist flächendeckend abgedeckt. Sollte diese örtliche Feuerwehr, wir sprechen nur immer von den Gemeindenverbänden, selbst in diesem Pflichtbereich, Einsatzbereich nicht mehr mit der Situation zurecht kommen, dann kommt die nächste Phase, dann kommt die Phase des überörtlichen Einsatzes. Da werden dann Feuerwehren außerhalb der Gemeinde, des Abschnittes, des Bezirkes herangezogen, um dort zu helfen. Wir haben dezentrale Katastrophenstandorte in allen Bezirken ausgerollt, wo zusätzliche Pumpen, wo zusätzliche Planen, wo zusätzliches Gerät, Notstromaggregate vorgehalten werden, um, wenn es zum Beispiel zu einem Hageleinsatz kommt, das wirklich punktuell, und das kennen wir aus dieser Situation und punktuell, also 2 Kilometer weiter, hat es nicht einmal geregnet, aber in der Nachbarortschaft haben wir ein großes Problem mit dem Hagelschaden, Planen abdecken und so weiter. Da kommen die Planen vom dezentralen Katastrophenstandort und man hilft sich durchaus. Wenn es dann zu einem Ereignis kommt, wie in Treffen und in Ariach, wo die Feuerwehr ganz schnell schon sagt, wir sind selbst nicht mehr in der Lage, das zu handeln, dann kommen wir in den überörtlichen Einsatz. Und der überörtliche Einsatz sieht eben diese Kartlager, 2 Kärnten und in Klagenfurt in Villach, große Kartlager, wo eben Gerätschaften vorgehalten werden, die dezentralen Katastrophenlager, wo Gerätschaften vorgehalten werden, wo man dann unterstützt. Wir haben Waldbrandunterstützungselemente, wie auch in den anderen Bundesländern. Wir haben den mobilen Hochwasserschutz. Also Gerät und Ausrüstungsgegenstände, die für den örtlichen Einsatz, aber auch für den überörtlichen Einsatz Verwendung finden. Und die Katastrophenhilfszüge in Kärnten, so heißen sie auch im Kärntner Feuerwehrgesetz, da sind 1000 Feuerwehrleute eingemeldet. Wir haben 10 Bezirke, jeweils 2 Bezirke zu einem Katastrophenhilfszug zusammengefasst mit jeweils 200 eingemeldeten Feuerwehrleuten, sind innerhalb von 24 Stunden abfahrbereit, einsatzbereit in der Regel. Und sind dann 24 Stunden bis 48 Stunden im Einsatz. Wir schauen, dass wir es ungefähr um die 24 Stunden im Einsatz halten und sind alle gleich ausgebildet. Das heißt, das Kaderpersonal, es gibt einen Katastrophenschutz bzw. einen Kat-Schutzkommandanten des Katastrophenhilfszuges 1 bis 5. Da gibt es Zugskommandanten, also die ganzen Stäbe, das Kaderpersonal wird gleich geschult. Die sind alle auf einer gleichen modularen Einschulung, auch das Personal innerhalb dieses CAT-Zuges, die dann die helfenden Hände sind, die werden alle eben am CAT- und Technischen Ausbildungszentrum hier an der Landesfeuerwehrschule ausgebildet. Das heißt, im Bereich aller modularen Bereiche, die wir haben, von Waldbrand über Hochwasser, über Sturm, über Gebäudeeinsturz, über Schadstoffe, wie auch immer, gibt es Schulungsmodule und diese Module werden ausgerollt auf unsere Feuerwehren, damit alle gleich geschult sind und dass zum Beispiel der K-Zug 1 in voriges Jahr in Afritz in Ariach im Einsatz gewesen ist, ein Tag später kommt der K-Zug 2, dann der 3er, der 4er, der 5er, da sind wir in der Lage, 10 Tage mit ca. 200, 300 Mann, Frau, die örtliche Feuerwehr zu unterstützen für im Zuge dieser Großschadenslagen. Das machen die Katastrophenhilfszüge. Die Katastrophenhilfszüge werden in die Richtung dann für nationalen und internationalen Einsatz dann, da sind wir jetzt dabei im österreichischen Bundesfeuerwehrverband neben Niederösterreich, die großen Player sind, Oberösterreich, Salzburg, die da große Erfahrungen haben, dass wir eine Feuerwehr Österreich international bilden und dann als Kärnten mit einem Stab 20-30 Personen mit gewissen Gerätschaften, die dort hineinpassen, dann auch in den internationalen Einsatz uns vorbereiten, nationalen, internationalen Einsatz uns vorbereiten. So ist es gestaffelt und ausgebildet. Noch einmal werden unsere Feuerwehrleute, die in den Katastrophenhilfszügen mitarbeiten, in noch einem modularen System, wo eben diese ganzen Schwerpunkte definiert sind und wir noch diesen Schwerpunkten dann letztendlich auch ausbilden.
Wenn wir da zum Beispiel in den Bezirk Spital schauen, da sind 228 Einsatzkräfte für den Katastropheneinsatz zusammengetrommelt worden und gedauert hat das 4 Stunden. Also die Mannschaft, die lässt da alles stehen und liegen und rückt da sofort aus bei euch.
Ja, es war unglaublich. Normalerweise funktioniert das so nicht, weil wir sagen, wir müssen 24 Stunden, ich muss mit meinem Arbeitgeber sprechen oder wie schaut es aus mit den Dienstfreistellung. Es ist ja so, dass bei einer Großschadenslage wir ein Bonussystem in Österreich haben. Bonussystem heißt, dass über einen Katastrophenfonds das abgedeckt werden kann. Das heißt, wenn ich eine Großschadenslage habe, einen ganzen Tag, also 100 Einsatzkräfte, über 8 Stunden im Einsatz, hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, den Verdienstentgang über den Katastrophenfonds aus den Ländern heraus, über den Bund dann geltend zu machen. 200 Euro pro Nase, pro Tag wäre da möglich zu lukrieren. Vielleicht ein Detail am Rande. Wir haben voriges Jahr 4.500 Feuerwehrleute im Bereich Areach-Treffen im Einsatz gehabt. Und von den 4.500 Feuerwehrleuten haben nur 72 Arbeitgeber diese 200 Euro in Rechnung gestellt. Alle anderen Feuerwehrleute sind freigestellt worden. Das System bei uns, ein Tag nur im Einsatz, also das ist überschaubar. Da sagt der Chef, okay, das ist mein solidarischer Beitrag. Wir haben auch eine Umfrage gestaltet in diesem Bereich. Wie schaut es denn mit der Dienstfreistellung aus bei solchen Dingen? Das war heuer im Sommer immer wieder die Frage, weil ich am Anfang so gut, die Feuerwehr ist am Limit, wie weit geht das noch, Dienstfreistellung und so weiter. Herausgekommen ist ganz was Interessantes. Grundsätzlich sind wir untertags Tageseinsatzbereitschaft, ca. 25-30% der aktiven Mannschaft ist einsatzbereit. Also wenn wir voriges Jahr 22.000 Einsätze abgearbeitet haben, die Landesalarm- und Warnzentrale hat diese Feuerwehren alarmiert, war nur 12-mal in Kärnten eine Feuerwehr nicht möglich, untertags auszurücken. Wir wissen aber, dass wir zu einem Ereignis nicht nur eine Feuerwehr, sondern darüber hinaus mehrere Feuerwehren hin entsenden. Wir haben in Kärnten, und das ist ganz Österreich ähnlich, alle Einsätze bewältigen können. Also noch einmal zu dieser Umfrage. Herausgekommen ist, für die Tagesbewältigung unserer Kernaufgaben der Feuerwehr ist der Unternehmer nicht wirklich bereit, jemanden freizustellen, weil er gerade in der Produktion ist und so weiter und so fort. Da sehe ich jetzt aber nicht, das nicht als Problem, einerseits, weil wir eine breite Palette an Redundanten haben. Wir haben die Schüler, wir haben die Pensionisten, wir haben den Landwirt, wir haben den Studenten, wir haben den Handwerker, wir haben den Lehrer, wir haben Schichtarbeiter. Das heißt, diese 30% sind da, mit denen wir den täglichen Einsatz bewältigen. Da nein, eher nein. Und auf der anderen Seite für Katastropheneinsätze, wo die Solidarität, der Zusammenhalt ganz wesentlich ist, für einen Tag oder für 2 Tage stellt mich die Firma frei und ohne, dass diese 200 Euro aus den Katastrophenfonds überhaupt in Anspruch genommen werden. Also das sieht man aus diesem Bereich ganz klar.
Und außerdem helfen die Bundesländer da auch zusammen. Also Hilfe ist auch aus Niederösterreich gekommen. Zuerst 5 Großpumpen und dazu das Werkstättenfahrzeug. Das hat der niederösterreichische Landesfeuerwehrverband entsandt. Später noch 2 weitere Großpumpen, also in Summe 7 Stück. Eine Großpumpe hat eine Pumpleistung von 900 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Und damit man sich was vorstellen kann, diese großen Olympiaschwimmbecken, die man aus dem Fernsehen kennt, alle 7 Großpumpen gemeinsam brauchen nur eine halbe Stunde, um so ein Olympiabecken komplett leer zu pumpen. Das ist unglaublich. Wie sind diese Großpumpen in Kärnten eingesetzt worden?
Ganz verschieden. Das wird wieder aufgrund der Ereignisse dann zugeordnet, priorisiert. Jeden Tag gibt es eine Lagefeststellung, eine Lagebeurteilung, auch mit den einzelnen. Man sitzt den Krisenstab des Landes, die ganzen Bezirkshauptleute, Frauen sind zugeschaltet und jeder dieser Bezirkshauptleute, der Einsatzleiter letztendlich in dem Einsatzbezirk, gibt seine Lagedarstellung, dann kund, macht sie dann publik und wir sprechen dann über die notwendigen Eventualitäten, Verschiebungen, Nachbeschaffungen. Es war nämlich so, wir haben ganz zu Beginn in Wolfsberg, Völkermark, Klagenfurt Land mit den eigenen Großpumpen gearbeitet und bald einmal gesehen, das funktioniert so nicht. Wir haben gute Kontakte zu der Steiermark, zu Salzburg, natürlich auch zu Niederösterreich, zu allen Bundesländern. Steiermark war selber sehr, sehr beschäftigt. Es war und ist im österreichischen Bundesfeuerwehrverband die Haltung aller, wenn wir gebraucht etwas brauchen, dann wird sofort Hilfe zur Verfügung gestellt. Ich habe den Landesfeuerwehrkommandanten Didi Fahrerfellner angerufen und 5 Stunden nach dem Anruf waren 5 Großpumpen in Kärnten. Und das Gleiche war dann natürlich auch, wie die Hangrutschungen so quasi beziehungsweise die Ortschaften freigelegt wurden von den großen Schlammmassen und hat Telelader gebraucht, wie in Kärnten sind wir noch zu weit. Wir brauchen diese zusätzlichen Gerätschaften noch. Da ist ein Beschaffungsprogramm in den Köpfen, der umgesetzt werden sollte. Und auch hier hat uns Niederösterreich sofort geholfen und diese Radlader, Teleskoplader sind nach Kärnten gekommen. Das dauert einen halben Tag, dann sind diese Gerätschaften vor Ort und arbeiten unterstützend. Und ich finde das wirklich sehr, sehr großartig von allen Landesfeuerwehrverbänden, die uns da unterstützen und sehr, sehr rasch unterstützen. Also da sind keine Behördenwege notwendig, da ist einfach ein Anruf notwendig und gleich wie Slowenien nach Kärnten gerufen hat und gesagt, wir haben keine Schaufeln mehr, wir haben kein Material mehr, wo wir Handarbeit durchführen können, weil aus die ganzen Lagerhäuser, Bauchhäuser und so weiter ist alles für private Zwecke schon abgekauft und gekauft worden. Dann hat man 2 Hilfstransporte nach Slowenien mit unseren kleinen Hilfsmitteln hinuntergeschickt und das war innerhalb von 3 Stunden unbürokratisch erledigt. Und ich denke, das macht auch unser System in Kärnten in Österreich so einzigartig, dass einfach alle Einsatzorganisationen mit den Behörden, mit den Fachabteilungen der Länder, wo die Geologen, wo die Chemiker, wie auch immer die Statiker drinnen sitzen, auf Augenhöhe und sehr respektvoll passiert und wir sehr, sehr schnell helfen können, uns untereinander helfen. Und wir kennen ja auch die österreichische Solidarität, wenn es jemandem schlecht geht, irgendwo Österreich hilft und so hilft auch Kärnten und darüber sind wir sehr, sehr erstens einmal stolz, dürfen wir sein, dass das so funktioniert und natürlich auch dankbar.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Die Hanna von der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg, die schreibt uns per Instagram, sie hat keine Frage, aber sie hatte Feuerwehrleute aus Lahn-Dateia zur Unterstützung im Ort und sie schickt ein riesengroßes Dankeschön und das richten wir gern aus über den Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden, das machen wir sehr gern. Auch das österreichische Bundesheer hat die Einsätze natürlich unterstützt. Mit welchen Spezialisten, mit welcher Ausrüstung war das Bundesheer vor Ort?
Das Bundesheer ist ganz ein wesentlicher Player auch im Katastropheneinsatz. Wir als Feuerwehr sehen uns als First Responder. Wir sind innerhalb kürzester Zeit da und können mit unseren Gerätschaften sehr viel auch bewältigen. Aber irgendwo ist einmal die Grenze da. Erstens einmal sind wir als Freiwillige und ich habe das ja im Beginn auch schon erwähnt, dass wir mit den Katastrophenhilfszügen, so wie die anderen Bundesländer auch, einmal über 10, 14 Tage, Waldbrände sind ja oft sehr, sehr lang, dann einsatzbereit sein können mit einer großen Personalstärke, aber auch an Gerätschaften. Aber wenn es dann darum geht, Behelfsbrücken zu bauen, wenn es darum geht, Fähren aufzustellen, wenn es darum geht, schweres Gerät einzusetzen, frei öffentliche Fahr- und Gehwege frei zu bekommen, dann geht ohne dem österreichischen Bundesheer gar nichts mehr. Wenn es im Winter große Schneemassen gibt von öffentlichen Gebäuden, geht ohne dem österreichischen Bundesheer gar nichts mehr. Und ich denke, Pionierbataillon 1, dann das Militärkommando mit den Kräften, die 7. Jägerbrigade bei uns ist ein großes Thema, die Spezialisten in allen Bereichen zur Verfügung stellt und auf Basis dieser Einschätzungen, dieser Analysen, die die Experten durchführen, wird dann auch immer wieder das Bundesheer angefordert und das österreichische Bundesheer ein Mitarbeiter auch sitzt ja auch in den Krisenstab drinnen, der auch diese Erfahrungen in der Stabsarbeit mitbringt, wo auf einer hohen Professionalität letztendlich gearbeitet wird, unterstützt die behördlichen Einsatzkräfte beziehungsweise die behördlichen Stationen. Und der Hubschrauber ist ganz was Wesentliches, speziell in diesem Bereich, wo es darum geht, die Infrastruktur des Verbundes, also wenn irgendwo ein Strommast umgeknickt ist aufgrund der Sturmsituation oder im Winter der Stehlast, ist das Bundesheer mit den schweren Maschinen Blackhawk zum Beispiel unterwegs und stellt hier die Infrastruktur wieder in die richtige Richtung. Oder wenn es bei Waldbränden notwendig ist, die BMI-Hubschrauber der Polizei einerseits, die uns sehr, sehr gut unterstützen, andererseits die Hubschrauber des österreichischen Bundesheers, und wir bekommen jetzt einen neuen Hubschrauber. Wir sehr dankbar sind dafür, dass diese Fluggeräte uns unterstützen und wesentlichen Teil daran auch in Einsatzbewältigung haben.
Das Pionierbataillon 1, das du erwähnst, das sind die Villacher Pioniere.
Die haben in Neuhaus zum Beispiel eben diese Behelfsbrücke aufgebaut, die du erwähnt hast. Und in der Gemeinde Ebental ist eine Lastenfähre errichtet worden. Ja. Was war die Schadenslage dort, dass das notwendig war?
Die Ortschaft Gunschach ist das in der Gemeinde Maria Rhein. Ist ja schon von einem Hangrutsch, also die Straße von einem Hangrutsch verlegt oder weggerissen worden. Die Ortschaft Kundschaft wurde über längere Zeit auch mit dieser Fähre so quasi bedient, weil sie einfach mit dem Auto nicht mehr erreichbar war. Und das gleiche Szenario ist heuer wiederum passiert. Also die Straße ist wieder in Mitleidenschaft gezogen worden, Ortschaft nicht erreichbar. Hier hat man dann auch eine Evakuierungsmaßnahme gesetzt, also alle, die im Arbeitsdienst stehen und die in die Schule gehen, haben Ersatzquartiere in der Gemeinde Ferlach erhalten. Das musste auch organisiert werden. Ist aber im Schnellverlauf dann auch durchgeführt worden. Und damit man die Ortschaft Gunschach dann wirklich auch bedienen kann mit Gerätschaft, ohne der Luftbrücke, sondern auch mit anderen Hilfsgütern, wurde eben diese Fähre wieder aufgebaut und errichtet und betreut so quasi diese Ortschaft Gunschach, damit die Personen in diese Ortschaft über diese Fähre mit Hilfsgütern, mit Notwendigkeiten, die man braucht, dann auch beliefert werden können. Ende Dezember soll dieser Spuk vorbei sein und die Bewohner aus Gunschach wieder diese Ortschaft erreichen. Und diese Behelfsbrücke, die Pionierbataillon 1, also die Villacher Pioniere errichtet haben, das war so eine Situation, das ist ein Graben, der besagte Motschula-Graben, ober diesen Graben, in den Graben entlang führt eine Straße, und diese Straße wurde weggerissen, die Brücke wurde weggerissen, die Straße wurde schnell wieder hergestellt, die Brücke eben durch eine Behelfsbrücke wieder befahrbar gemacht, und da waren auch 50 Personen, die ober dieser Brücke wohnhaft sind, in einer Siedlung wohnhaft, die einfach mit ihren Autos nicht mehr zur Arbeit kommen, sind zur Schule. Okay, im Sommer war es eher günstiger, weil es keine Schule gegeben hat, aber es war nicht möglich, aus diesem Siedlungsbereich dort auszufahren, bis eben Helfer des Pionierbataillons 1 uns diese Maßnahme gesetzt haben.
Welche anderen Einsatzorganisationen waren da noch im Dienst, neben dem Bundesheer und neben der Feuerwehr?
Ja, eigentlich die gesamte Palette, also Österreichisches Rotes Kreuz, selbstverständlich in jedem Einsatz mit dabei. Dann natürlich die Bergrettung, Wasserrettung war ein großes Thema. Die Extremwetterlage war der Sturm, und im August weiß man, was sich da auf den Kärntner Seen alles abspielt. Also ein großes Thema für die österreichische Wasserrettung, Hunderettungsbrigade war im Einsatz, Sucheinsätze, Aktionen waren natürlich auch Thema. Also es hat sich wirklich alles abgespielt, wenn man bedenkt, 8300 Einsätze, Schadstellen zu bewältigen. Es waren allein von uns, von der Feuerwehr, 12.900 Feuerwehrleute in diesen drei Wochen in Einsatz mit allen Einsatzorganisationen. Da spreche ich natürlich auch im Bereich Kelag bei uns Verbund, der Stromerzeuger, Kelag-Netz, wichtig, dass das Netz wieder aufrechterhalten wird. Immer wieder hört man dann natürlich von Stromausfällen, also die leisten einen tollen Job, damit die Bevölkerung wieder mit Strom versorgt ist. Alle Bürgermeister innerhalb der Gemeinden, die haben einen tollen Job gemacht, die Einsatzleiter sind, auch das eine neue Lage. Also man hat es auch theoretisch mit der Energiemangellage, mit Blackout einmal so durchgespielt, auch in den ganzen Gemeinden. Wie verhält sich da die Gemeinde? Wie kommt Information zur Bevölkerung? Hier hat man auch bei uns die Bezirksalarm- und Warnzentralen vor einigen Jahren hat man gesagt, okay, wir brauchen nur eine Landesleitstelle, die Landesalarm- und Warnzentrale. Bezirksalarm- und Warnzentralen, das ist nicht mehr notwendig, weil es läuft eh alles zentral zusammen. Das war Druckschluss, Gott sei Dank haben wir die Bezirksalarm- und Warnzentralen. Wir haben Florian-Stationen in allen Abschnitten und wir haben Fixstationen in den Gemeinden. Das heißt, wenn es zu einem Blackout kommt, zu einer Energiemangellage, dann werden die Gemeinden, also die Feuerwehren innerhalb der Gemeinden, diese kleinen Leuchttürme sein, die Information weiter, die Kommunikation weitergeben können, mit dem Bürgermeister, mit der Gemeindeinfrastruktur, der Kommunikation, wie auch immer, ist die Feuerwehr ganz ein wesentlicher Partner. Bei uns heißt es in der Energiemangellage oder auch bei einem Blackout, der sich ja nicht von heute auf morgen ereignet, aber dennoch sind die Feuerwehrhäuser, die kleinen Leuchttürme, Türme von Feuerwehrleuten besetzt und dort bekommt die Bevölkerung die Informationen über alle möglichen Situation. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig. Das heißt, es waren alle Einsatzorganisationen, das Land Kärnten mit allen Fachabteilungen, Straßenmeistereien, die ASFINAG, wieder ein ganz anderer Bereich, da die ÖBB, also die Fachabteilung vom Statiker über einen Geologen, über einen Chemiker. Es waren alle in gewisser Weise in dieser Situation gefordert und diese Experten sitzen natürlich auch im Zuge dieser Risikoabschätzung in diesem Koordinationsausschuss mit drinnen, wo täglich abgedatet wird im Land mit den Bezirkshauptmannschaften, wo es in jedem Bezirk für eine Lage sich darstellt, bis hin zu den Gemeinden wird das wirklich hinunter strukturiert und alle Einsatzorganisationen laufen dann parallel in ihren Aufgabenbereichen mit.
In Klagenfurt bei euch, da gibt es eine Berufsfeuerwehr und mehrere freiwillige Feuerwehren. Und von der Freiwilligen Feuerwehr Wiktring, Stein-Neudorf, da meldet sich der Sebastian per Instagram, der war selbst 3 Tage lang durchgehend in Klagenfurt-Stadt im Einsatz. Also er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man da im Gatsch und im Regen steht. Aber der Sebastian fragt, wie werden so viele Einsätze überregional koordiniert? Wie behält man da den Überblick? Gibt es einen Gesamteinsatzleiter? Wie läuft die Stabsarbeit ab?
Das ist eine herausfordernde Frage. Eine Herausforderung, wo wir natürlich eine Antwort haben. Am Reißbrett funktioniert alles super toll. Es fängt von unten nach oben und von oben nach unten an. Das heißt, innerhalb der Gemeinde gibt es den Bürgermeister. Der ist dort zuständig für den Bereich der Gemeinde. Kennt die Gemeinden, hat dann seinen Gemeindefeuerwehrkommandanten, die Ortsfeuerwehrkommandanten, die natürlich als Hilfsorgane des Bürgermeisters arbeiten. Da wird einmal der örtliche Bereich abgearbeitet. Sind 2 Gemeinden betroffen, ist schon die Bezirkshauptmannschaft dort Einsatzleiter. Die Bezirkshauptmannschaft hat auch einen Stab mit allen verschiedenen Bereichen, wo es um den Einsatz geht, wo es um die Lage geht, wo es um die Versorgung geht, wo es um die Internetkommunikation geht. Also das betrifft die Gemeinde, es läuft noch ein staatliches Krisenkatastrophenmanagementsystem ab, ganz gleich überall, auf Bezirksebene. Und auf Bezirksebene tritt dann der Bezirksfeuerwehrkommandant mit seinem Einsatzstab, die Bezirksalarm- und Warnzentrale ist ja Meldesammelstelle und auch Führungsunterstützung in diesem Bereich, dann sind wir auf der Bezirksebene. Und wenn es 5 Bezirke belastet sind von gewissen Einsätzen, dann gibt es den Landeskrisenstab. Der Landeskrisenstab kommt aber bei einer großen Schadenslage innerhalb eines Bezirkes auch schon zusammen, um einfach diesen Bezirk rein fachlich aus Sicht der Experten, wie auch immer, das Land Kärnten stellt die Fachexperten zur Verfügung, dann natürlich alle Einsatzorganisationen mit den Fachexperten, mit dem Überblick, was habe ich an Gerätschaften, an Fahrzeugen, Dann drinnen, wir als Feuerwehr, haben den Landesfeuerwehr-Einsatzstab. Das heißt, wenn mehrere Bezirke betroffen sind, gibt es einen Landesfeuerwehr-Einsatzstab. Aus Corona haben wir gelernt, so wie auch heute, dass wir virtuell sehr schnell verbunden sind, sofern die Möglichkeiten der Kommunikation gegeben sind. Das heißt, in diesem Landeskrisenstab sitzen auch alle virtuell oder präsent Bezirkshauptleute dann drinnen. Und dann geht man von einem Bezirk zum anderen Bezirk, die alle betroffen sind, sukzessive die Lagedarstellung, das Bild, das Einsatzbild ab, und man hat selbst einen Überblick, was habe ich noch an Gerätschaften, was habe ich an Kräften, komme ich selber nicht zurecht, brauche ich Niederösterreich in dem Fall. Und dann bildet sich der Landeskoordinationsausschuss, Krisenstab des Landes, einen großen Überblick über die Gesamtlage. Wir als Feuerwehr haben die Lage, also wenn ich als Landesfeuerwehrkommandant in diesen Katastrophenstab dann hineingehe, habe ich mein Lagebild von Kärnten, von den Kärntner Feuerwehren, von den Bezirken mit und kann dann dort und da berichten. Und wenn aus einem Bezirk dann zum Beispiel ein Damm überströmt wird, so wie in St. Paul, und wir dort einen mobilen Hochwasserschutz brauchen, dann wird der von uns organisiert und dann auch eingesetzt. Das heißt, wir haben alle Einsatzorganisationen eine Lage über den Einsatzbereich des Bundeslandes und über die Bezirkshauptmannschaften eine behördliche Lage, die dann besprochen wird. Jeden Tag wird das abgedatet, teilweise zweimal am Tag, wenn sich die Situation rasch ändert, und die Verantwortungsträger sitzen dann in diesem Einsatzstab und beraten.
Also eigentlich eine Mammutaufgabe. Möchtest du uns zum Abschluss noch was mitgeben? Hast du Learnings, die du ziehen kannst?
Ja, natürlich das Erste, der Beginn. Ich habe ja auch dann im ORF einmal ein Statement zu der ganzen Situation geben dürfen, auch über Social Medien. Der Staat ist immer ein großes Dankeschön. Wenn die Einsatzkräfte und diese 398, und das sind in Österreich 4.780 Feuerwehren, nicht so funktionieren, wie sie funktionieren, wenn die örtliche Feuerwehr, und ich sage es auch immer wieder, der Ortsfeuerwehrkommandant, sein Ausschuss, ist die Schlüsselfigur dieses ganzen Systems Feuerwehr. Wenn der Feuerwehrkommandant mit seinem Stab die Ausbildung auf Letztstand hält, wenn er die Ausrüstung am Letztstand hält, wenn er darum trachtet, dass Feuerwehr-Jugend zur Feuerwehr kommt, dass die Mitglieder, der Mitgliederstand immer auf ein Level bringt. Wenn diese drei Säulen in einem Gleichgewicht stehen, ich spreche immer von diesem Schemel, der in einer gewissen Balance sich befinden muss, wenn der funktioniert innerhalb der Ortsfeuerwehr und diese vielen, 398 in Kärnten, 4.800 in ganz Österreich, wenn diese Säulen standhaft sind, dann kommen auf dieses System Feuerwehr, die Architektur Feuerwehr im Großen dann aufbauen. Und deshalb ist die Ortsfeuerwehr das wichtigste Element des Systems Feuerwehr in Österreich. Der Landesfeuerwehrkommandant ist auch wichtig. Der schafft aber nur die Rahmenbedingungen, wo es darum geht, Gerätschaften hinzubringen. Aber dass das wirklich funktioniert und dass der Schacht, der verlegt ist, vom Laub verlegt ist, von der Feuerwehr präventiv gesäubert wird und gereinigt wird, dafür sind die helfenden Hände verantwortlich. Und wenn da keiner kommt und wir kein Netzwerk haben und dieser Schacht verlegt bleibt, dann gibt es ein größeres Problem, das dann der Gemeinde sehr, sehr viel Geld kostet, weil einfach präventiv nichts geholfen wird. Und aus Seiten der Politik wird das Thema der vielen Feuerwehren in Österreich, ob das wirtschaftlich ist, ob es gescheit ist, dass wir so viele Feuerwehren haben, in keinster Weise mehr angerührt, weil die Feuerwehr ist eine Sicherheitsstruktur, speziell die Ortsfeuerwehr, und ist die wichtigste Versicherungspolize für die Bevölkerung im Extremwetterereignis. Und Katastrophenschützer Nummer 1 ist ein Teil natürlich die Feuerwehr, die innerhalb von weniger Minuten draußen ist und vieles bewältigt. Und der Schlüssel liegt bei der Ortsfeuerwehr, dass dieses System Feuerwehr so funktioniert. Und deshalb muss man jeden einzelnen Dankeschön auch an, auch über Social Medien, über allen Kanälen ausrichten, die sich für die Feuerwehr einsetzen, die sich ausbilden lassen. Es wird ja immer schwieriger, auch aufgrund der technologischen Entwicklungen, die einhergehen und mit dem sich ein Feuerwehrmann auskennt. Das ist nicht nur das Extremwetterereignis. Wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele Gebäude, die eine Photovoltaik drauf am Haus haben, die einen Speicher im Haus haben, die ein E-Fahrzeug haben, die vielleicht ein E-Fahrrad haben, die natürlich viele im Gebäude selbst viele Gefahrenstellen haben. Ein Feuerwehrmann muss wissen, wie gehe ich damit um. Eine Feuerwehrmann-Frau muss wissen, wenn ich jetzt zu einem Verkehrsunfall komme, handelt es sich um ein herkömmliches Fahrzeug, handelt es sich um ein E-Fahrzeug oder ein Hybridfahrzeug, ist da Wasserstoff drin, ist da wie auch immer. Und das Ganze egal, ob es im urbanen Bereich ist oder im ländlichen Bereich. Und wenn ich auch die Landesfeuerwehrschule mir ansehe, die Ausbildung, nicht nur in Kärnten, sondern in ganz Österreich, es sind viele Feuerwehrleute bereit, sich weiterzubilden und auf einem sehr, sehr hohen Level zu sein und professionell Hilfe zu leisten. Wenn man in einem eingeklemmten Auto auf die Hilfe von den Einsatzkräften wartet, ob es jetzt der Notarzt ist, ob es jetzt die Feuerwehr ist oder wie auch immer, man erwartet professionelle Hilfe. Das ist unsere Verantwortung. Das heißt, Feuerwehrmann ist natürlich schön, Frau ist da schön, aber man kann freiwillig beitreten, natürlich auch austreten, aber dazwischen drinnen ist hohe Professionalität gefordert und wird auch geliefert.
Sehr, sehr schönes Schlussstatement. Rudolf Rubin, Landesfeuerwehrkommandant in Kärnten und Feuerwehrvizepräsident. Dankeschön für das wirklich spannende Gespräch, die ehrlichen Einblicke. Vielen Dank.
Herzlichen Dank aus Kärnten.
Ja, das sind Einsätze in einem Ausmaß, das zum Glück nicht alltäglich ist, aber leider passieren diese Extremwettersituationen auch in Österreich immer öfters. Ich glaube, diese Folge ganz speziell, die ist nicht nur für Feuerwehrleute spannend, sondern für die breite Bevölkerung genauso. Also klickt gerne auf das Teilen-Icon und schickt diese Folge an Freunde, Familie oder auch in eure Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe. Und wenn ihr noch mehr lernen wollt über große Katastropheneinsätze, da kann ich euch die 22. Folge in diesem Podcast empfehlen, ein History-Special über das Jahrhunderthochwasser 2002. Die nächste Folge von Blaulichthelden gibt's in 2 Wochen. Bis dahin, ciao, servus und gut wär's.